liebe Geschwister und Freunde, ich möchte mit einem Wort beginnen aus Matthäus 16, 1 bis 3. Und die Pharisäer und Sadduzäer kamen herzu, und um ihn zu versuchen, baten sie ihn, er möge ihnen ein Zeichen aus dem Himmel zeigen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, wenn es Abend geworden ist, so saget ihr, heiteres Wetter, denn der Himmel ist feuerrot. Und frühmorgens, heute kommt stürmisches Wetter, denn der Himmel ist feuerrot und trübe. Das Angesicht des Himmels wisset ihr zwar zu beurteilen, aber die Zeichen der Zeit könnt ihr nicht beurteilen, sagt der Herr Jesus tadelnd zu den Pharisäern und Schriftgelehrten. Und aus diesem Grunde wollen wir gerne solche sein wie die Söhne Issachars, von denen in 1. Chronik 11, 32 geschrieben steht, dass sie eine besondere Eigenschaft hatten, nämlich Einsicht in die Zeiten. Und das ist sehr wichtig, dass wir bei allem, was geschieht, uns orientieren am prophetischen Wort, das ja wie eine Leuchte an einem dunklen Ort scheint, bis der Morgenstern aufgeht am Himmel, am Horizont und bis die Entrückung der Gemeinde naht. Jedes Mal dann, wenn gläubige Juden in den vergangenen Jahrhunderten in der Diaspora Passa gefeiert haben, haben sie das Passafest beendet mit den Worten Shana Haba Be-Jerushalayim. Das heißt, nächstes Jahr feiern wir es in Jerusalem. Was war die große Hoffnung, die Israel hindurchgetragen hat durch die Zeit des Exils der Diaspora unter den Völkern? Nun, ich möchte zunächst einmal, ehe wir zum eigentlichen Thema kommen, ein paar Kilometersteine noch einmal aufbauen und Ihnen das bisherige Handeln Gottes kurz skizzieren. Im Jahre 1897 war in Basel ein ganz bedeutender Kongress, nämlich der erste Zionistenkongress unter der Führung Theodor Herzls. Basel heißt zu Deutsch die Königliche, Basileia, die Königsstadt. Aber wir wissen ja aus dem Munde des Herrn Jesus, dass nicht Basel die Königsstadt ist, sondern Jerusalem, die Stadt des großen Königs, des Messias. Und als auf diesem Zionistenkongress der Vorschlag kam, man möge Israel doch wieder ansiedeln, wenn es nicht möglich wäre, im Lande der Väter, in Uganda, ein anderer Vorschlag war Sansibar, ja sogar Madagaskar, da erhob sich ein lautes Weinen und Schreien unter den Jehudim, die da versammelt waren, unter den Juden. Und man muss einmal Juden gesehen haben, mit ihrer Körpersprache, wenn sie temperamentvoll reagieren. Und Theodor Herzl konnte das Schreien und Weinen nur dadurch stillen, dass er aus Psalm 137 einige Worte vorgelesen hat, die ich jetzt auch lesen werde. An den Flüssen Babels, da saßen wir und weinten, indem wir Zions gedachten. An die Weiden in ihr hängten wir unsere Lauten, denn die uns gefangen weggeführt hatten, oder unsere Folterer, forderten das selbst von uns die Worte eines Liedes, und die uns wehklagen, machten Freude. Singt uns doch eins von euren Zionsliedern. Wie sollten wir ein Lied Jehovas singen auf fremder Erde, auf fremdem Territorium, das anderen fremden dämonischen Göttern geweiht ist? Wenn ich dein vergäße, Jerusalem, so verdorre meine Rechte. Ja, im Hebräischen, da klingt das Wort Jerusalem wie eine Liebeserklärung, Jerusalem. Es klebe meine Zunge an meinem Gaumen, wenn ich deiner nicht gedenke, wenn ich Jerusalem nicht erhebe, zur höchsten meiner Freuden. Und als er diese Worte gelesen hatte, da wurde es wieder ruhig im Saal. Er hat dann nach diesem Kongress, der keine Ergebnisse brachte, in sein Tagebuch geschrieben: Es wird vielen wie ein Märchen erscheinen. In den nächsten Jahren, aber spätestens in 50 Jahren, wird der Staat der Juden wieder auf dem Land, im Lande der Väter errichtet werden. Und genau so hat es sich erfüllt. Nach 50 Jahren, nämlich im Jahre 1948, wurde Israel wieder Land gegeben auf dem Territorium des Landes Gottes, des Landes der Väter. Eins wollen wir gleich im Voraus sagen: Dieses Land gehört weder den Arabern, noch gehört es den Juden. Es gehört Gott, dem lebendigen Gott und seinem Christus. Und deshalb gehört es auch dem Volke Israel. Vielleicht noch ein Wort aus Lukas 2,38 von der Prophetin Hanna aus der Kindheitsgeschichte Jesu. Hanna trat zu derselben Stunde herzu, lobte Jehova und redete von ihm zu allen, welche auf Erlösung warteten in Jerusalem. Oder wie es auch übersetzt werden kann, welche auf Jerusalems Erlösung warteten. Und es gibt viele Christen und viele Juden, die auch in unseren Tagen auf Jerusalems Erlösung durch den Messias harren und warten. Ein schönes Wort von der Prophetin Hanna. Jetzt der zweite Kilometerstein. 1948 wurde Israel das Land geschenkt, aber nicht das ganze Land, sondern das Land der Väter wurde geteilt. Ich weiß nicht, ob es Ihnen bekannt ist, dass 60% des palästinensischen Mandatsgebietes, das sich ja in der Hand Englands befand, einem Haschemitten-Clan, einer Haschemitten-Familie gegeben wurde. Und dieses Land nennt sich heute Jordanien, ein Land, was es nie gegeben hat, ein reines Kunstgebilde. 60% Palästinas. Nun wollen wir einmal nicht in die Zeitung schauen und nicht uns an den Medien orientieren, sondern einmal hören, was Gott zu dieser Teilung des Landes sagt, die damals 1948 geschah. Joel 3, Vers 1 bis 3. Denn Gottes Urteil ist uns allein maßgebend. Denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich die Gefangenschaft Judas und Jerusalems wenden werde, dann werde ich alle Nationen versammeln und sie in das Tal Josaphat hinabführen. Und ich werde da selbst mit ihnen rechten über mein Volk und über mein Erbteil Israel, welches sie unter die Nationen zerstreut haben, und mein Land haben sie geteilt und über mein Volk das losgeworfen. Und zwar in der UNO, die damals diesen Teilungsbeschluss durchsetzte. Was wir heute das Westjordanland nennen, ist das eigentliche Stammland der Väter Israels, Judäa und Samaria. 50 Jahre nach Basel wurde Israel wieder im Lande gegründet. Man überlegte noch, ob es nicht Judäa heißen müsse. Aber dann hat man sich doch für den Namen Israel entschieden. Und all die Menschen, die noch übrig geblieben waren in den KZs der Nazis, strömten in das Land. Freilich, es waren auch schon vorher viele ins Land gekommen, schon nach dem Ersten Weltkrieg. Aber nun kamen viele, viele aus aller Welt unter dem Eindruck der Gräuel, die im Namen Deutschlands verübt worden sind in der sogenannten Endlösung der Judenfrage. 6 Millionen Juden Europas die durch die braune Nazi-Diktatur in allen Ländern Europas vergast und ermordet worden sind. Heute noch erinnert ein Tag in Israel an dieses Ereignis, Yom HaShoah, der Tag des Brandopfers, Holocaust, heißt Brandopfer im Englischen. Da stehen alle still, wenn die Sirenen ertönen, alle Autos, alle Busse, alle Flugzeuge auf dem Flugplatz, alle Passanten, alle Verkäufer, 3 Minuten Stille in ganz Israel. Zum Gedenken an die Ermordeten. Und am Abend findet dann die staatliche Feier statt. Und ich habe von Ludwig Schneider gehört, von dem ich heute Abend ohnehin einiges Material verwende, auch von Fritz May und von Gerhard Kühl, dass dann am Schluss der offiziellen Zeremonie der Polizeikorps Israels aus dem Glaubensbekenntnis des Maimonides die Sätze singt: Ich weiß und ich glaube, dass der Messias kommt. Und wenn es sich noch weit hinaus zögert, ich weiß, dass er kommt und ich bin sicher darin. Das war jenes Wort, das einer der letzten Überlebenden des Warschauer Ghettos auf eine der Mauern geschrieben hat. Da dürfen Sie einmal überlegen, ob es bei uns einen Polizeikorps gibt, der so etwas singt. 50 Jahre nach Basel und etwa 70 Jahre nach Basel, nach dem ersten zionistischen Weltkongress, da wurde dann endlich Jerusalem wieder vereint. Nicht Berlin, Jerusalem zuerst. Ich weiß es noch wie heute. Wir hingen ja damals an den Radios und an den Fernsehern. Da waren permanent israelfreundliche Sendungen. Es war ja der Sechstagekrieg, wo alle arabischen Nationen ringsum Israel ins Meer treiben wollten und mit einer gewaltigen militärischen Macht Israel drohten. Wie dann die ersten israelischen Soldaten und Fallschirmjäger durch das Löwentor eingedrungen sind in die Altstadt Jerusalems, und zwar dorthin, wo ihre heilige Stätte war, die sie nicht mehr betreten hatten dürfen, vor die Klagemauer, die Westmauer des einstmaligen Tempels. Und wie dann diese Männer geweint haben an der Klagemauer und wie sie Bibelworte aus dem Psalmen gelesen haben, auch der damalige Verteidigungsminister Dayan. Und während dieser Feier wurden noch welche von ihnen von Heckenschützen abgeschossen. Da hat Rabbi Goren, der Oberrabbiner Israels, eine Torahrolle herbeigetragen und hat das Widderhorn herausgezogen, das sonst nur zu ganz hohen Feiertagen erschallen darf, und hat in das Widderhorn gestoßen und ausgerufen: Von jetzt an treten wir ein in die Zeiten der messianischen Erlösung. Und damit hat er mehr gewusst und mehr gesagt als die allermeisten Christen, die ihr prophetisches Wort überhaupt nicht kennen. Eroberung Jerusalems. Da dachten wir, das Ende der Zeiten der Nationen sei gekommen. Ich möchte einmal diese Stelle lesen. Lukas 21, Vers 24. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen so lange, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen und so weiter. Ja, wir dürfen das sagen. Seit der Einnahme Jerusalems und Wiedervereinigung Jerusalems unter der staatlichen Hoheit Israels beginnen die Zeiten der Nationen und die Zeiten der Herrschaft der Nationen zu Ende zu gehen. Sie laufen auf das Ende zu. Das war ein ganz großer Kilometerstein, ein bedeutendes Signal Gottes. Da hat damals eine Lehrerin in Galiläa ein Lied gedichtet, ein trauriges Lied von Jerusalem, dass es leider nicht mehr betreten werden darf, dass sie nicht mehr beten dürfen an der Klagemauer und dass sie nicht mehr den Weg hinunter nach Jericho gehen dürfen. Aber dann hat sie im Radio gehört, dass die Altstadt Jerusalems, der Tempelplatz, die Mauer Hakotel, die Westmauer des Tempels, wieder in israelischer Hand sei. Da hat sie noch Verse hinzugedichtet, dass nun der Schofar erklingen darf am Tempelplatz, das heilige Widderhorn, und dass nun der Weg frei ist in das Land der Väter. Und dieses Lied kennen Sie wahrscheinlich alle. Es endet mit dem Kehrreim Jerusalem, Stadt von Gold, von Kupfer und von lichtem Schein, ich will für deine Lieder die Harfe sein. Jerusalem, Shel Zahav, Shel Neroshet, Shel Or. Dieses schöne Lied, bei dem heute viele Juden aufstehen, wenn es gesungen wird, am Ende einer Veranstaltung oder irgendeines Treffens. Und es wird sehr oft gesungen. So wie das im vorigen Jahrhundert war, wenn in Großbritannien das große Halleluja von Händel ertönte in seinem Werk über den Messias, wo sogar Minister und Angehörige des Königsstaates aufgestanden sind. Sie werden sagen, das ist eine Form. Aber es war Ehrfurcht vor heiligen Dingen, während heute alles Heilige in den Dreck gezogen wird. Und so machen es die Juden, wenn dieses Lied von Jerusalem ertönt. 50 Jahre nach Basel die Gründung des Staates, 70 Jahre nach Basel die Wiedereinnahme Jerusalems. Wir werden dann noch darauf zu sprechen kommen, was 90 Jahre nach dem ersten zionistischen Weltkongress von Basel im Jahre 1996 geplant ist. Nun haben wir ja vieles gehört von jenem Abkommen zwischen Israel und den Palästinensern, das im 13. September 1993 abgeschlossen worden ist, unter der Bezeichnung Gaza-Jericho-Abkommen. Bruder Ludwig Schneider hat gesagt, damals wurde die Zündschnur angezündet hin auf die Erfüllung von Sacharja 12. Das werden wir dann noch lesen. Dieses Abkommen ist zustande gekommen auf Druck der USA. Von 120 Knesset-Abgeordneten stimmten nur 61 mit Ja, also eine Stimme Mehrheit. Die UNO erklärte gleichzeitig Jerusalem als eine unrechtmäßig von Israel besetzte Stadt und es ist seitens der USA kein Veto erfolgt. Das erste Mal bei israelfeindlichen Beschlüssen der UNO. Der Vater des jetzigen Präsidenten Clinton hat auf seinem Sterbelager zu seinem Sohn gesagt, der damals schon politische Ämter anstrebte, ich warne dich, mein Sohn. Der Vater war ein Baptistenprediger. Ich warne dich, wenn du Politiker wirst, tue niemals etwas gegen Israel. Und schauen Sie einmal in die USA, was geschieht. Schauen Sie in die nächsten Jahre hinein. Dann werden Sie sehen, wie sich dies auswirken wird. Dieses Abkommen heißt eigentlich Gaza-Jericho-First-Abkommen. Wir werden dann noch darauf zu sprechen kommen, was das bedeutet. Zunächst einmal zwei Gottesworte. Jesajas 28, Vers 15 soll das erste sein. Vers 14 schon. Darum höret das Wort Jehovas, ihr Spötter, Beherrscher dieses Volkes, das in Jerusalem ist. Denn ihr sprechet, wir haben einen Bund mit dem Tode geschlossen und einen Vertrag mit dem Scheol gemacht, mit dem Totenreich. Wenn die überflutende Geißel hindurchfährt, wird sie an uns nicht kommen. Denn wir haben die Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und in der Falschheit uns geborgen. Das ist ein Urteil Gottes über solche Friedenspläne, die im Grunde auf Lüge aufgebaut sind. Dazu auch noch das Wort aus Jeremia 6. Vers 13 bis 14, denn von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten sind sie insgesamt der Gewinnsucht ergeben. Und vom Propheten bis zum Priester üben sie allesamt Falschheit. Und sie heilen die Wunde der Tochter meines Volkes leicht hin und sprechen Friede, Friede. Und da ist doch kein Friede. Vor dem wahren Messias kommt der falsche Messias. Vor dem wahren Frieden kommt der falsche Frieden. Und zwar der Lügenfriede. Wir können Israel gut verstehen, dass sie endlich Frieden haben wollen, dass sie diese 60-70% ihres Bruttosozialeinkommens verwenden müssen für militärische Aufrüstung, überhaupt für das Militär, dass sie endlich einmal diese ungeheuren Mittel einsetzen wollen für das Land, für die Aufforstung und Begrünung des Landes, vielleicht sogar für eine Kooperation mit den Arabern. Sie wissen ja, dass hinter diesem Abkommen die Friede-Jetzt-Bewegung stand in Israel. Und Sie wissen vielleicht noch nicht, dass mit diesem Abkommen ein sogenanntes Jungtim verbunden war, eine rechtliche Verpflichtung Israels. Deshalb heißt das Abkommen Gaza Jericho First. Zuerst einmal ein erster Markstein, der gesetzt wird. Dieses Jungtim heißt, dass Israel bis zum Jahre 1996 spätestens Verhandlungen mit den Arabern führen muss über die Zukunft Jerusalems. Und diese Verhandlungen mussten innerhalb von 2 Jahren zum Abschluss gebracht werden. Und 1996 ist das Jahr, das 90 Jahre nach dem ersten zionistischen Weltkongress von Basel liegt und zugleich die 3000-Jahr-Feier Jerusalems. Gerechnet von der Gründung oder von der Erklärung Jerusalems seitens David als Hauptstadt. 3000-Jahr-Feier Jerusalems, wozu bereits die Planungen laufen in einem höchsten Maße. Als dieses Abkommen geschlossen worden ist, erschienen die meisten englischen Zeitungen mit der Schlagzeile Peace in our time. Frieden in unserer Zeit. So hat es Ludwig Schneider berichtet, der ja Korrespondent in Jerusalem ist. Das war ein Jubelruf, endlich dieses Problem erledigt zu haben. Und er hat erinnert daran, dass im Jahre 1938 die englischen Zeitungen in ähnlicher Weise Balkenüberschriften hatten. Da stand dann nicht Peace in our times, sondern Peace in our days, Friede in unseren Tagen. Was war 1938 geschehen? Das Abkommen zwischen Chamberlain und Hitler, das sogenannte Münchner Abkommen, wodurch Chamberlain und damit Großbritannien Hitler das Sudetenland und die Tschechei zum Fraße vorgeworfen hat, in der Illusion, sie würden damit einen kommenden Krieg verhindern und würden dadurch Frieden schaffen. Und 40 Tage später brannten in Großdeutschland, wie man es damals nannte, die Synagogen. Peace in our days. Der große, große, fatale, folgenschwere Irrtum der Alliierten. Friede in unseren Tagen, Peace in our time, der große folgenschwere Irrtum mit dem sogenannten Gaza-Jericho-First-Abkommen. Wir können Israel verstehen. Der alte Jakob wollte alles erreichen durch Handeln und Verhandeln mit Gott und den Menschen in eigener Kraft. Aber Pniel, das Angesicht Gottes hat er erst geschaut, sodass seine Seele genesen konnte nach dem Endkampf und Zerbruch am Jabbok. Und so muss auch Israel noch einmal hineingehen in die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes, so wie es in Daniel 12 geschrieben steht. Es muss zerbrochen werden. Liebe Geschwister und Freunde, wenn es nach mir ginge, würde ich diese Sache streichen. Aber Gott hat Ziele mit dieser Erziehung und mit dieser Drangsal Jakobs und mit diesem Gericht. Und ich glaube, Gott ist genauso barmherzig oder viel barmherziger, als ich es bin und als wir es hoffentlich sind, im Blick auf Israel. Ja, der alte Jakob musste zerbrochen werden. Und wenn wir dann noch einiges sagen werden über Herrn Arafat, möchte ich doch jetzt auch noch einmal etwas sagen über den Ministerpräsidenten Israels Rabin. Er ist nicht wie sein Vorgänger ein orthodoxer Jude, sondern er ist ein liberaler Jude, der an gar nichts glaubt. Ein Sozialist. Er war ja einer der genialen Architekten des Sechstagekrieges. Aber was ist aus ihm geworden? In seiner Ansprache an die Nation am Unabhängigkeitstag erklärte Ministerpräsident Rabin: Ich würde alle Siedlungen für den Frieden zurücknehmen. Ich beabsichtige nicht, die Bibel als Landkarte für den Staat Israel zu betrachten. Noch schlimmer war sein Kommentar zu dem schrecklichen Attentat des Einzelgängers Baruch Goldstein, der in Hebron 29 Araber während eines Gebetes ermordete. Er rief aus: Das ist nichts anderes als die stinkende, schmutzige Frucht des Messias-Glaubens. Und damit hat er nicht nur die Juden, sondern auch uns Christen geschmäht. Mit dieser Tat wurden alle gottesfürchtigen Juden jeglicher Färbung gleichgesetzt. Und Shulamit Aloni, die Ministerin für Kommunikation, eine Kommunistin, sagte am 24. März dieses Jahres: Lasst uns nicht vergessen, dass der Gott der Moslems viel mehr Truppen hat als der Gott der Juden. Es ist dieselbe Ministerin, die öffentlich in der Knesset behauptet hat, David und Jonathan hätten eine homosexuelle Beziehung gepflegt. Das ist die andere Seite der Medaille, die wir nicht verschweigen wollen. Aber jetzt zu Arafat. Er ist ja der zweite Friedensnobelpreisträger. Wie ist das eigentlich mit Matthäus 5,9? Selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Gottes Söhne heißen. Ist also Herr Arafat und Herr Rabin ein Sohn Gottes? Da sehen Sie, dass man die Jüngerlehre der Bergpredigt nicht einfach auf jeden ungläubigen Menschen legen kann, schon gar nicht auf einen Terroristen, der einen Scheinfrieden abschließt. Es ist Jüngerlehre, was Jesus in der Bergpredigt bringt. Und diesen beiden Männern ist der Friedensnobelpreis zugesprochen worden am 14.10.1994, an jenem Tage, als die Geisel der Araber der junge Soldat Wachsmann ermordet worden ist, für den noch am Tage vorher 50.000 Juden auf dem Platz vor der Klagemauer gebetet hatten. Wissen Sie, was ich da getan hätte anstelle von Herrn Rabin? Ich hätte diesen Preis sofort zurückgewiesen. Ludwig Schneider hat gesagt, Hitler und Arafat waren die ehrlichsten Menschen. Daran ist etwas Wahres. Wer damals in der Zeit der Nazis zu seiner Trauung die Nazi-Bibel geschenkt bekam, Mein Kampf, hat sie meistens in die Bücherkiste versenkt und hat sie nicht gelesen. Wenn er sie gelesen hätte, dann hätte er darin klipp und klar alles vorgefunden, was Adolf Hitler vorgehabt hat im Blick auf die Endlösung der Judenfrage. Und so ist es auch mit Arafat. Er hat immer gesagt, was er eigentlich vorhat. Direkt nach dem Abschluss des Gaza-Jericho-Abkommens am 10.05.1994 hat er in Südafrika, in Johannesburg, gesagt: Der Dschihad, der heilige Krieg um Jerusalem, hat heute begonnen. Wir werden nicht ruhen, bis wir den letzten Juden aus dem Lande getrieben haben und bis wir Jerusalem als unsere Hauptstadt ohne Juden haben. Judenfrei. Endlösung der Judenfrage Nummer 2 in unseren Tagen. Und schon 1974 hat er geschrieben, die erste Phase unseres Kampfes ist die Errichtung eines strategischen Brückenpfeilers in Gaza und Jericho. Die zweite Phase ist die Eroberung Jerusalems. Die dritte Phase ist die Eroberung ganz Israels. Und bis heute haben die arabischen Staaten ihre Verpflichtung nicht wahrgemacht, nach dem Friedensabkommen die Artikel in ihrer Satzung zu streichen, die von der gewollten und geplanten Vernichtung Israels reden. Sie sind wortbrüchig geworden. Seit 1993 kauften die arabischen Staaten für 80 Milliarden Dollar Restbestände an Waffen des Ostblocks und Iran baut die Atombombe. Haben Sie einmal etwas gehört, dass den Palästinensern Gelder von den Ölmilliarden zufließen heute? Für Gaza und für Jericho? Das machen wir Europäer. Wir bauen ihnen auch Moscheen überall in unseren Ländern. Und wir errichten ihnen einen Religionsunterricht, den wir bezahlen, während anderswo, zum Beispiel in der Türkei, die Christen verfolgt werden und die christlichen Missionare ausgewiesen werden. Die Vertreter Europas haben inzwischen ungeheure Mengen Geldes zugesagt für den weiteren Verlauf der palästinensisch selbstständigen Gebiete. Ich möchte hierzu noch ganz kurz einiges sagen. Auch Premier Rabin fällt mit seiner Partei mehr und mehr beim Volk in Ungnade. Nun will er die in Judäa und Samaria stationierten israelischen Truppen langsamer als geplant verlegen. Inzwischen bahnt sich seit dem Friedensvertrag mit Jordanien eine völlig neue Lage an. Israel plant, Judäa und Samaria wieder an Jordanien zu übergeben. Und der zweite Mann in Arafats Verdachtgruppe, Kadumi, erklärte erneut, Israel muss vollkommen zerstört werden, weil es ein Land ist, das entgegen dem Strom der Geschichte gegründet wurde. Es werde aufhören zu existieren. Mein Volk wird weiterhin dafür kämpfen, einen unabhängigen Staat mit Jerusalem als Hauptstadt zu errichten. Und die Außenminister der Arabischen Liga erklärten in den vergangenen Monaten, das heilige Jerusalem muss wieder unter palästinensische Souveränität gestellt werden. Inzwischen verlangt Arafat, dass sofortige Verhandlungen über den Status von Jerusalem beginnen sollen. Er will nicht gemäß dem Washingtoner Abkommen bis Januar 1996 abwarten. Noch einige Notizen aus dem Blatt von Fritz May. Inzwischen haben die Araber in Jerusalem ein Hauptquartier, das sogenannte Orient House, ein ehemaliges Hotel, in dem schon Kaiser Wilhelm II. Übernachtet hat. Und man hat es zum Amtssitz des Arafat-Freundes Faisal Husseini gemacht, der sich inzwischen als Schattenbürgermeister von Jerusalem bezeichnet. Inzwischen haben PLO-nahe Palästinenser das Orienthaus zu ihrem politischen Hauptquartier gemacht. Von manchen Palästinenser wird es sogar schon als Regierungssitz bezeichnet. Denn hier wird Politik gegen Israel gemacht, werden ausländische Politiker und Diplomaten empfangen. Das Gebäude wird sogar von bewaffneten Palästinensern bewacht. Und der sonst nicht besonders fromme Moslem, Arafat, hat demonstrativ seinen Willen geäußert, möglichst bald nach Jerusalem zu reisen, um in der El-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg niederzuknien und zu beten. Bei diesem Anlass will er auch gleichzeitig über Jerusalem die palästinensische Flagge hissen. Vor der Presse sagte er kürzlich, Es ist mein Recht, die palästinensische Flagge zu hissen über den Mauern Jerusalems, über den Minaretts Jerusalems und über den Kirchen Jerusalems. Denn über das eine sollten wir uns klar sein. Nicht nur die Juden stehen auf der Abschussliste der Moslems, jedenfalls der fundamentalistischen Moslems, sondern auch die Christen. Dazu sagte der ehemalige Verteidigungsminister General Ariel Sharon, das jüdische Volk sollte den Besuch Arafats in Jerusalem verhindern. 100.000 Juden sollten bereit sein, mit ihren Körpern die Hauptstadt Israels zu schützen. Und der neue Bürgermeister von Jerusalem, Ehud Olmert, hat sich inzwischen einem scharfen Kurs verschrieben. Er droht mit Massenkundgebungen für den Fall, dass Arafat nach Jerusalem kommt. Wenn er hier erscheint, kommt es zu einem Blutbad. Zunächst einmal bis hierhin. Ich möchte jetzt wieder zum Worte Gottes zurückkommen. Es gibt drei bedeutende Kapitel hinsichtlich des endzeitlichen Geschickes Israels und auch hinsichtlich des endzeitlichen Geschickes Jerusalems. Sie können sich das sehr gut merken. Einmal Daniel 12, wo von der Drangsal Israels am Ende der Tage die Rede ist und von der Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes, wo aber auch davon gesprochen wird, dass der Fürstenengel Michael an der Spitze der himmlischen Heere für Israel streiten wird. Und dass diejenigen, die in den Tod gehen, auferstehen werden bei der Erscheinung des Messias am Ende dieser Weltzeit. Daniel 12. Dann Zacharja 12, das wir gleich noch aufschlagen werden. Und schließlich Offenbarung 12. Die Geburtswehen des Sonnenweibes, die unter Geburtsschmerzen einen männlichen Sohn gebiert, jene 144.000 Messiasgläubigen Erstlinge aus allen Stämmen Israels. Es ist nichts anderes als Zion nach Jesaja 66, das an einem einzigen Tag ein ganzes Volk zur Welt bringen wird, nicht in der Geburt, sondern in der Wiedergeburt. Dreimal die 12, Daniel 12, Zacharja 12, Offenbarung 12. Studieren Sie dies zu Hause. Und nun Zacharja 12. Fünfmal erscheint in diesem bedeutsamen Kapitel der Ausdruck an jenem Tage. Insgesamt im Propheten Zacharja 21 Mal. Und daran können Sie schon sehen, dass wir es hier mit einem Endzeitpropheten zu tun haben. Jerusalem steht im Brennpunkt des Endgeschehens, auch in diesem Kapitel. Aber ich lese zunächst einmal die ersten drei Verse. Ausspruch des Wortes Jehovas über Israel. Und nun kommt eine feierliche Selbstvorstellung Gottes, eine feierliche Introduktion Gottes. Es spricht Jehova, der den Himmel ausspannt, das heißt, der das Universum ausgespannt hat und der die Erde gründet und der den Geist des Menschen in seinem Inneren bildet, nämlich während seiner embryonalen Reife. Das ist der Beitrag Gottes zum Werden des Menschen. Er bildet den Geist des Menschen in seinem Inneren. Bei einer solch feierlichen Vorstellung Gottes, da muss jetzt wirklich etwas Hochbedeutsames kommen. Jedenfalls hochbedeutsam im Interesse Gottes, in der Glut seines Herzens, das seine ganze Kraft und seine ganze Intelligenz herausfordert. Es spricht Jehova, der den Himmel ausspannt und die Erde gründet und des Menschen Geist in seinem Inneren bildet. Siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum. Eine Taumelschale, das ist eine Schale gefüllt mit Gift oder mit Opiaten, mit Drogen. Und wenn man diese Drogen einnimmt, dann kommt man ans Taubeln, dann kommt man ans Schwanken. Und die Völker ringsum Das sind all die arabischen Völker, die wie in einem gewaltigen Halbmond rings um Israel herumliegen. Und Sie müssen sich das einmal auf der Landkarte anschauen. Hier ist nicht von den Goyim, von den Nationen die Rede, sondern hier ist von den Völkern, von den Amim die Rede, von den Völkerschaften rings um Israel her, die eine gewaltige Militärmacht verkörpern. Es ist ein Waffenverhältnis von 1:13, und wenn Rabin seinen Plan verwirklicht, das israelische Heer auf die Hälfte zu reduzieren, wird es ein Waffenverhältnis von 1:26 geben. Da werden sich noch einmal all die Völkerschaften versammeln, auch Ägypten, trotz des Friedens. Es brauchen nur die Fundamentalisten in Ägypten die Macht zu ergreifen. Sie stehen heute schon ante portas, vor den Türen. Dann wird die Allianz wieder geschmiedet. Aber Gott reicht ihnen eine Taumelschale zur Selbstnarkose, zur Betäubung, zur Berauschung. Und dann werden sie heranziehen, weil Gott seinen Namen verherrlichen will an diesen Völkern. Und dann heißt es, auch über Juda wird es kommen, bei der Belagerung von Jerusalem. Jerusalem wird also belagert werden. Und das ist all das, was mit diesem Gaza-Jericho-Abkommen verbunden ist. Die Zündschnur, die angezündet ist und die heute brennt, auf Jerusalem hin. So wie es das prophetische Wort sagt. Keiner der Politiker, weder bei uns, noch in den arabischen Staaten, noch die weltlichen Politiker Israels, haben eine Ahnung, dass diese Dinge bereits im prophetischen Wort Gottes geschrieben stehen. Wir wissen mehr als solche, die Gott lieben, belehrt durch seinen Geist. Ich möchte das Wort noch einmal lesen, und zwar so, wie es im hebräischen Text steht. Dann wird es nämlich aktueller. Siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völkerschaften ringsum. Und auch über Judäa wird es kommen bei der Belagerung von Jerusalem. Und Judäa, das sind die Gebiete im Westjordanland, wo heute die Siedlungen sind. Die Siedlungen, die bevölkert werden von orthodoxen, gläubigen Juden, die an das Wort glauben und die sich deshalb im Stammland der Väter niedergelassen haben. Nun das Zweite. Und es wird geschehen an jenem Tage, da werde ich Jerusalem zu einem Laststein machen für alle Völker. Alle, die ihn sich aufladen wollen, offensichtlich, um das Problem Jerusalem zu lösen, werden sich gewisslich daran verwunden oder an diesem Laststein zerschneiden, wie es eigentlich heißt. Nun kommen auch die Goyim, die Nationen, und alle Nationen der Erde werden sich wieder dasselbe versammeln. Das muss dem Ersten nicht widersprechen. Das kann geschehen in einer Ratsversammlung der UNO oder des UNO-Sicherheitsrates, wie man besser den Unsicherheitsrat nennen sollte. Alle Nationen werden diese Dinge planen, und die arabischen Völkerschaften rings um Israel her werden die Waffen führen, unter Billigung der Vereinten Nationen. Endlösung Jerusalems, Endlösung der Judenfrage. Internationalisierung Jerusalems ist das Mindeste, was angestrebt wird. Eigentlich wird angestrebt die palästinensische Oberhoheit über Jerusalem. Die Völker ringsum belagern Jerusalem und auch Judäa wird betroffen. Wissen Sie, was die Siedler in Judäa bereits geplant haben? Sie haben geplant, wenn sie aufgefordert würden von der israelischen Regierung, die Siedlung im Westjordanland, in Judäa und in Samaria aufzugeben, dass sie dann eine Medinat Judäa ausrufen, einen Staat Judäa. Und sie haben bereits Briefmarken gedruckt mit diesem Aufdruck Medinat Judäa. Die gehen nicht heraus. Da muss man jeden Einzelnen mit Waffengewalt heraustragen. Auch über Judäa wird es kommen. Nun lese ich Vers 4. An jenem Tage, spricht Jehova, werde ich alle Rosse mit Scheu werden und ihre Reiter mit Wahnsinn schlagen. Und über das Haus Judäa werde ich meine Augen offen halten, sagt Gott, und alle Rosse der Völkerschaften mit Blindheit schlagen. Nun, Sie wissen ja, heute geht es nicht mehr mit Ross und Reitern in den Krieg. Und auch die Araber werden keine Kavallerie schicken, sondern die Rosse und Reiter unserer Zeit, das sind die Panzer. Wissen Sie, dass im sogenannten Yom Kippur-Krieg, als Israel wirklich die Vernichtung drohte und als die Atombomberflotten der Sowjetunion und auch der NATO bereits in der Luft waren, als da die größte Panzerschlacht aller Zeiten stattgefunden hat, größer als die Panzerschlachten im Zweiten Weltkrieg in Nordafrika zwischen Rommel und seinem Heer und den alliierten Panzerheeren. Die größte Panzerschlacht aller Zeiten. Sie wird noch übertroffen werden von der Panzerschlacht, wenn es um Jerusalem geht. Aber was soll das denn heißen, dass dann die Rosse und Reiter, die Panzer und ihre Besatzungen mit Blindheit und Wahnsinn geschlagen werden von Jehova, von dem Herrn, der für sein Volk streitet, in einer Weise, dass Israel dann nicht mehr sagen kann, unsere Waffen haben gesiegt, unsere Stärke hat gesiegt, sondern dass sie ihm die Ehre geben werden. In Kapitel 2, Vers 8 heißt es einmal, wer euch antastet, tastet seinen Augapfel an. Das kann auch heißen, seinen eigenen Augapfel. Die meisten Panzergeschosse und Artilleriegeschosse unserer Zeit werden abgefeuert mit Infrarotsteuerung oder mit Lasersteuerung. Sie haben vielleicht schon einmal etwas gehört, dass in Amerika versucht worden ist, mit ungeheuren Kosten einen Antiraketenschirm zu errichten, unter der Bezeichnung Krieg der Sterne, damit keine Rakete des Ostblocks jemals auf amerikanisches Gebiet schlagen könnte. Und in der vergangenen Zeit wurde noch einmal versucht, dieses Raketenprogramm, Antiraketenprogramm neu aufzulegen. Ein elektronischer Schutzschild über Amerika, in dem alle Raketen der angreifenden Feinde verlöschen sollten. Meinen Sie, das kann Gott nicht tun? Dass er auf diese Weise die Infrarotsteuerung und die Lasersteuerung der Waffen der Feinde blind macht, elektronisch zum Versagen bringt? Denn auch auf der Ebene des Geistes und auf der göttlichen Ebene gibt es so etwas wie eine Physik. Der Gott, der alles geschaffen hat, ihm stehen auch die physikalischen, kosmischen Kräfte zugebote. Radarblindheit nennt man so etwas in der Technik. Ich lese dazu noch Vers 8. An jenem Tage wird Jehova die Bewohner von Jerusalem beschirmen. Das ist der Antiraketenschirm Gottes. Und der Strauchelnde unter ihnen wird an jenem Tage wie David sein. Und das Haus Davids wie Gott, wie der Engel Jehovas, wie der Engel des Herrn vor ihnen her. Was wird das für eine machtvolle Aktion sein? Selbst der Strauchelnde, der taumelt, der ermüdet ist und kraftlos, wird immer noch so stark sein wie David in seinen besten Heldentagen. Und das Haus Davids wie Elohim, wie Gott, das sagt Gottes Wort. Jehova selbst streitet für Israel, reicht ihm Kräfte dar und lässt seinen Fürstenengel Michael, der ja in besonderer Weise eingesetzt wird, zugunsten des Volkes Israel, in dieser Schlacht eingreifen, damit er den Sieg gewinnt. Deshalb ist die Stimme eines Fürstenengels verbunden mit der Entrückung der Gemeinde. Der Ton des Widderhorns, der Posaune, der erklingen wird, und die Stimme eines Fürstenengels, wenn der Herr kommt, um seine Gemeinde zu entrücken und zu vollenden. Das sind Begleiterscheinungen, nämlich Begleiterscheinungen für das, was in Israel geschieht, parallel zur Entrückung und Vollendung der Gemeinde. Vers 8 und dann auch noch Vers 9. Und es wird geschehen an jenem Tage, da werde ich alle Nationen zu vertilgen suchen, die wieder Jerusalem heranziehen. Und nun Vers 6 bis 7, den ich zunächst ausgespart habe. An jenem Tage werde ich die Fürsten von Judäa machen, gleich einem Feuerbecken unter Holzstücken und gleich einer Feuerfackel unter Garben. Und sie werden zur Rechten und zur Linken alle Völker ringsum verzehren. Und fortan wird Jerusalem an seiner Stätte wohnen. Wo denn? In Berlin? Auf Madagaskar? In Jerusalem. Und fortan wird Jerusalem an seiner Stätte wohnen, in Jerusalem. Da werden Sie sagen, es gibt doch heute in Judäa keine Fürsten. Das steht auch im Hebräischen nicht. Sondern dort steht Sitzhaber. Sie brauchen nur einmal im Fernsehen sich eine Bundestagsdebatte anzusehen. Und dann werden Sie vielleicht mit Trauer bemerken, dass dann von jeder Partei nur 10 Abgeordnete sitzen, damit sie in die Fernseher etwas hineinrufen können. Und die anderen glänzen durch Abwesenheit. Das sind Sitzhaber, Abgeordnete. Die Abgeordneten von Judäa, das sind niemand anderes als die heutigen Siedler und die, die die Siedlungen verwalten. Gott bedient sich dieser Sitzhaber Judäas und vernichtet durch sie die Feinde. Zuerst wird Judäa errettet, sagt Gottes Wort. Dann erst Jerusalem. Vers 7. Und Jehova wird die Zelte Judäas, wir würden heute sagen, die Siedlungen Judäas, zuerst erretten, damit die Pracht des Hauses Davids und die Pracht der Bewohner von Jerusalem sich nicht über Judäa erhebe. Das ist sehr wichtig. Aber nun noch eine bedeutsame Stelle. Das Endergebnis dieser letzten Auseinandersetzung um Israel und um Jerusalem wird sein, dass Israel erweckt wird, aus dem Schlafe aufgeweckt wird und dass sie dann, so wie es uns das Ende von Sacharja 12 beschreibt, hinschauen werden auf den, den sie zerstochen haben. Es wird durch eine tiefe Buße gehen und dazu ist die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes zunächst einmal notwendig, aber auch der gewaltige Sieg, den offensichtlich der lebendige Gott vor den Augen aller Völker über die vereinigten Armeen der Völker ringsum erringt. Dort heißt es in Sacharja 12, Vers 10, und ich werde über das Haus Davids und über die Bewohner von Jerusalem den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen, und sie werden auf mich hinblicken, den sie durchbohrt haben. So spricht Jesus Christus. Und werden über ihn wehklagen, gleich der Wehklage über den Eingeborenen, und bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich über den Erstgeborenen Leid trägt. Das innere Schauen des Messias Jesus mit seinen durchbohrten Händen. Der Bruder Jesus wird als Messias erkannt. Wenn Sie einmal hineinschauen in Kapitel 13, da wird Jesus zuerst einmal von Israel geschaut als ein falscher Prophet. Und er wird aus diesem Grunde als ein falscher Prophet verurteilt und zum Tode gebracht. Er wird durchbohrt, heißt es dort in Kapitel 13. Aber dann auf einmal werden sie ihn sehen. Und dann, wenn jemand zu ihm spricht, was sind das für Wunden in deinen Händen? So wird er sagen, es sind die Wunden, womit ich geschlagen worden bin im Hause derer, die mich lieben. Kapitel 12, Kapitel 13, Kapitel 14, eine ganz wunderbare Abfolge. Erst in Kapitel 14 wird dann der Messias Jesus sichtbar auf dem Ölberg stehen mit seiner vollendeten Gemeinde. Hier ist erst die innere Erneuerung Israels. Wenn sie hinschauen werden, in einer geistigen Schau auf den, den sie zerstochen haben. Das ist das eigentliche Ziel dieses nochmaligen Krieges um Jerusalem, der heute angestrebt wird. Ich darf Sie noch darauf hinweisen, dass dieses Wort von der Wehklage zunächst einmal gesprochen wird von den Familien des Hauses Davids, hier in Sacharja 12. Dann aber von allen Stämmen des Landes Israel in den Evangelien und schließlich in der Offenbarung von allen Völkern der Erde. Es werden ihn sehen, alle, die ihn zerstochen haben. Aber am Hause Davids beginnt die Erneuerung durch den Heiligen Geist. Aber nun wollen wir Vers 5 noch lesen, in diesem Zusammenhang. Und die Fürsten von Judäa werden in ihrem Herzen sprechen: Eine Stärke sind mir die Bewohner von Jerusalem, in Jehova, der Heerscharen, ihrem Gott. Wieso? Warum? Wie können die Siedler Judäas, die Sitzhaber in Judäa, sprechen? Die Bewohner Jerusalems sind mir zu einer Stärke geworden, in Jehova, unserem Gott. Es gibt nur eine Antwort: weil die Erweckung und die Wiedergeburt Israels anheben wird in Jerusalem. Und deshalb sind viele Judenchristen nach Jerusalem gezogen, um dort in der Stadt Gottes, in der Stadt des großen Königs, Gebetswache zu halten und bereit zu stehen für den Tag, wo die Erweckung Israels in Jerusalem beginnt. Ganz kurz noch eine Skizze. In Hohelied 5 lesen Sie von der Braut, und das ist ja Israel. Dort wird uns geschildert, dass die Braut im Schlafe liegt. Und auf einmal klopft es an die Türe und die Braut wacht auf. Sie wird erweckt. Stehe auf, der du schläfst, und wache auf aus den Toten, so wird der Christus, der Messias, dich erleuchten. Wer hat geklopft? Der Bräutigam. Und die Tür hat ein kleines Schiebefach, wie das im Mittelalter auch war, an unseren Türen. Und da streckt der Bräutigam seine Hand herein. Es ist die zerstochene Hand. Da steht die Braut auf, wie elektrisiert. Sie ist hellwach. Sie wirft sich einen Mantel über und möchte dem Bräutigam die Türe öffnen. Und keiner steht draußen. Der Bräutigam ist weitergegangen. Drangsal Jakobs. Wissen Sie, wenn ich die Braut wäre, ich bin es ja nicht, ich hätte dem Bräutigam, einem solchen Bräutigam, den Laufpass gegeben, der mich erst wach macht, mitten in der Nacht, verheißungsvoll seine Hand hereinstreckt und dann einfach weiterläuft. Was tut jetzt die Braut? Sie geht hinaus in die Gassen der Stadt Jerusalem. Und dort finden sie die Wächter der Stadt und schlagen ihr ins Gesicht und reißen den Schleier von ihrem Antlitz. Ja, es geht manchmal barbarisch zu in Gottes Wort. Schläge, das ist die Drangsal Jakobs. Das ist die endzeitliche Zertrümmerung der Kraft des heiligen Volkes. Und was geschieht dadurch? Die Hülldecke, die auf ihrem Herzen liegt und auf ihrem Antlitz, wird hinweggerissen. Und was ist das Ergebnis? Sie schauen dem Bräutigam, den Messias, den sie zerstochen haben. Und in Hohelied singt ja dann die Braut das Loblied ihres Bräutigams am Ende des Kapitels in Hohelied 5. Das ist die innere Schau von der er auch Offenbarung 12 redet. Es ist wunderbar, wie Gottes Wort übereinstimmt in allen seinen Teilen. Und diese Erweckung Israels beginnt in Jerusalem. Deshalb noch einmal Vers 5. Die Sitzhaber von Judäa werden in ihrem Herzen sprechen. Eine Stärke sind mir die Bewohner von Jerusalem. Von dort fließt uns Kraft zu. Auch bei diesem Krieg. In Jehova der Heerscharen, ihrem Gott. Meine Stunde ist um. Ich habe auf die Uhr geschaut. Vielleicht gerade noch knappe 10 Minuten, wenn Sie Geduld haben. Auf welcher Seite stehen wir? Es hat ja einmal die Zeit gegeben, wo man Heil Hitler sagen musste. Und wer guten Tag sagte, ihm drohte die Gefahr, dass er in die Keller der Gestapo geladen wurde. Ich weiß noch heute, dass auch wir Kinder, wenn wir in die Schule kamen oder nach der großen Pause, und wenn dort ein Lehrer in SA-Uniform stand, dass wir alle mit Heil Hitler grüßen mussten. Ich habe das einmal versäumt. Da hat mir dieser SA-Lehrer den Hosenboden versohlt vor einer Mädchenklasse, dass ich mich heute noch daran erinnere. Aber allen Ernst, wo stehen wir? Sie werden sagen, unser Bürgertum ist in den Himmeln. Das ist wahr, dieses große Wort aus Philipper 2. Unser Bürgertum ist in den Himmeln. Von dort erwarten wir als Retter unseren Herrn Jesus Christus, der Vermöge der Kraft, mit der er sich das ganze All unterordnen kann, unseren sterblichen Leib umwandeln kann und umwandeln wird in die Gleichgestalt mit seinem Leibe der Herrlichkeit. Aber unseres Vaters Land ist eben auch Israel. Und deshalb sollten wir für Israel beten. Es ist nicht irgendein Land und irgendein Volk, sondern Gottes spezielle Herzenssache. Und auch wir sollten Wächter auf den Mauern Jerusalems sein und sollten dies nicht nur den Judenchristen überlassen oder den Engelmächten, sondern wir sollten für Jerusalem und für Israel beten. Und sollten ihm Segen und Wohlfahrt wünschen. Es ist eine Jammersache, wenn in einer Gemeinde, wo sie auch sein mag, eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde gebetet wird und keiner findet sich, der für Israel betet. Kennen wir denn unsere Bibel nicht? Kennen wir denn unseren Gott nicht? Den Gott, der gesagt hat, Ephraim, wenn ich dich schlagen muss, dann läuft mein Herz auf Hochtouren, dann schlägt mein Herz in mir selbst und es pochen die Wände meines Herzens. So steht es in den Propheten. Erregt bin ich um deinetwillen, Ephraim, wenn ich dich schlagen muss. Wir sind prophetisch eingeplant. Und deshalb sollten wir uns auch zu Israel bekennen, auch in der Öffentlichkeit, auch wenn das vielleicht bald einmal Folgen für uns haben wird. Als ich kürzlich einmal in einer Stadt über denselben Vortrag sprach, ist mir hinterher ein Mann ziemlich unsanft an die Krawatte gegangen. Damit müssen wir heute rechnen. Ich möchte Ihnen einmal ganz kurz aus 1. Thessalonicher 5 vorlesen. Da sollten wir den Zusammenhang sehen. 1. Thessalonicher 4 ist die Entrückung der Gemeinde. Die Entrückung und die Vollendung und die Verwandlung der Gemeinde und die Auferstehung der Toten in Christo. Gut. Und nun sagt Paulus in diesem Zusammenhang, was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben werde. Kapitel 5, Vers 1. Das hat er nicht deshalb gesagt, weil er meinte, das geht uns überhaupt nichts an. Der Herr Jesus hat ja auch gemeint, wir sollten uns um die Zeichen der Zeit kümmern und damit auch um die Zeit. die Zeiten und die Zeitpunkte. Das muss nicht das Jahr sein, das muss auch nicht der Tag sein. Warum, sagte Paulus, ihr habt nicht nötig, dass euch geschrieben werde? Weil er, als er in Thessalonich war, mit ihnen gründlich und ausführlich darüber gesprochen hat. Denn ihr selbst wisset genau, dass der Tag des Herrn also kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, gleich wie die Geburtswehen über die Schwangere. Es geht ja auf die Wiedergeburt zu. Und sie werden nicht entfliehen. In früheren Zeiten wurde dieses Wort immer wieder zitiert, wenn wieder einmal ein Vertrag zwischen der Sowjetunion und den USA zustande gekommen war, vielleicht, dass 50 oder 100 Raketen verschrottet würden. Wenn Sie sagen, Friede und Sicherheit. Liebe Geschwister, ich habe das nie so recht glauben können. Wer sind denn die Sie? Wer ist denn der Zeiger auf der Weltenuhr Gottes? Israel. An welchem Volke können wir denn die Zeichen der Zeit und damit auch die Zeiten und die Zeitpunkte Gottes, die Zeitpunkte seines heilsgeschichtlichen Handelns ablesen? An Israel, dem Wundervolk Gottes? Und es ist mir so, als ob Gott aus dem, was er mit den Thessalonichern besprochen hat, einen Punkt noch einmal herausgreift von den Zeichen und Zeiten und Zeitpunkten. Und dass er ihnen sagt, merket auf, wenn die Zeit kommt, dass sie, nämlich die Söhne Israels, die im Lande wieder versammelt sind, sagen werden, Peace in our time, Friede in unserer Zeit, Friede und Sicherheit. Und dann kommt der Herr. Und in dieser Weise könnte das, was mit diesem Vertrag begonnen hat und was sich im Jahre 1996 vollenden soll, in der Beratung über Jerusalem und in der 3000-Jahr-Feier Jerusalems, in ganz engem Zusammenhang stehen mit der Entrückung und Vollendung der Gemeinde. Ich sage könnte. Denken wir darüber nach. Es ist ein Zusammenhang von Kapitel 4 und 5. Nun möchte ich schließen. Den Schlusspunkt setzen mit einem Wort aus Jesaja 62. Um Zions Willen will ich nicht schweigen, und um Jerusalems Willen will ich nicht still sein, bis ihre Gerechtigkeit hervorbricht wie Lichtglanz und ihr Heil wie eine lodernde Fackel. Und die Nationen werden deine Gerechtigkeit sehen und alle Könige deine Herrlichkeit. Und du wirst mit einem neuen Namen genannt werden, welchen der Mund Jehovas bestimmen wird. Und du wirst eine prachtvolle Krone sein in der Hand Jehovas und ein königliches Diadem in der Hand deines Gottes. Nicht mehr wird man dich Verlassene nennen und dein Land nicht mehr Wüste heißen, sondern man wird dich nennen meine Lust an ihr und dein Land Vermählte. Denn Jehova wird Lust an dir haben und dein Land wird vermählt werden. Denn wie der Jüngling sich mit der Jungfrau vermählt, so werden deine Kinder sich mit dir vermählen. Und wie der Bräutigam sich an der Braut erfreut, so wird dein Gott sich an dir, Israel, erfreuen. Auf deine Mauern, Jerusalem, habe ich Wächter bestellt. Den ganzen Tag und die ganze Nacht werden sie keinen Augenblick schweigen. Ihr, die ihr Jehova erinnert, gönnet euch keine Ruhe und lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem befestigt und bis er es zum Ruhme macht auf Erden. Amen.